Ein wenig der Zusammenhang der Geschichte, die ich erzähle. Jesus hatte angefangen, öffentlich zu predigen und zu lernen. Seine Worte waren voller Durchschlagskraft. Ja, es machte die Runde, dass er unwiderstehlich und vollmächtig einfach ganz anders predigte als die Pharisäer, als die Schriftgelehrten. Und so verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Und die Menschen kamen in Scharen, um ihn zu hören. Das können wir lesen in Markus 1, 35 bis 38. Und dann, gerade dann, als die Menschen in Scharen zu ihm kamen, nahm er sich eine Auszeit, um alleine zu sein, ganz früh. Er ging auf einen Berg, um zu beten. Und die sprachliche Formulierung lässt darauf schließen, dass das nicht ein paar Minuten war, dass das nicht 10 Minuten, 15 Minuten war, sondern dass er stundenlang mit seinem Vater einfach Gemeinschaft hatte. Und dann kam Simon zu ihm und sagte ihm: Hey, da draußen warten Massen von Menschen, die wollen dich hören, die wollen dich sehen, die wollen, dass du einfach ihnen etwas erzählst von der Botschaft, die du für sie hast. Und Jesus beschließt sofort aufzubrechen und zu gehen. Und dann kehrte er nach einigen Tagen nach Kapernaum zurück. Und es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Das ist übrigens Markus 2, 1 bis 5. Viele Menschen strömten zusammen, sodass sie nicht einmal mehr vor der Tür Platz hatten. Ihnen allen verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Und durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf einer Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine Wahnsinnsgeschichte, gell? Jetzt überlegt mal hier, wird auf einmal das Dach aufgehen und da wird eine Bahre runterkommen. Und irgendwie, ich glaube, das wird mich ganz schön sprachlos machen in der Situation. Das wäre bestimmt ziemlich herausfordernd. Und irgendwie scheint er sie ja nicht wirklich zu verstehen. Er sieht den Gelähmten an und sagt zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben, anstatt zu sagen: Steh auf und sei geheilt. Also ich denke mir, wenn der Gelähmte heute leben würde, würde er sagen: Naja, danke Jesus, aber darum habe ich dich eigentlich überhaupt nicht gebeten. Darum geht es mir gar nicht. Ich habe ein viel wichtigeres, viel dringenderes Problem. Ich bin gelähmt. Doch Jesus schätzt die Situation ganz anders ein als der Gelähmte und als die vier Freunde. Jesus sagt ihm: Ich verstehe deine Probleme. Ich bin ganz bei dir. Ich habe dein Leiden gesehen, aber dazu komme ich dann auch noch. Aber das Hauptproblem eines Menschen, im Leben eines Menschen, ist nie sein Leiden, sondern ist immer die Sünde. Und wenn die Bibel von Sünde redet, meint sie nicht nur all das Böse, das wir tun, nicht nur unsere Lügen, die Eifersucht, der Neid, Zorn, unsaubere Gedanken, Begierden. Nein, richtig verstanden bedeutet Sünde, dass ich Gott in der Welt, die er gemacht hat, ignoriere. Ich rebelliere gegen ihn, indem ich ihn aus meinem Leben ausschließe. Ich sage, was ich lebe, das bestimme ich gefälligst selbst. Und Jesus sagt, genau das ist unser Problem, unser größtes Problem. Und Jesus konfrontiert den Gelähmten mit seinem Hauptproblem. Er führt ihn in die Tiefe. Er sagt ihm: Du kommst zu mir, um mich zu bitten, deinen Körper zu heilen. Ja, ist okay, ich verstehe das, aber das ist nicht tief genug. Du hast die Tiefe deines Herzens nicht richtig verstanden. Wer gelähmt ist, der will natürlich auf jeden Fall geheilt werden, mit jeder Faser seines Seins. Er will aufstehen können, er will laufen können. Das ist ja total nachvollziehbar. Das ist ganz klar, das würde uns genauso gehen. Aber dieser Mann setzt seine Hoffnung, all seine Hoffnung auf diese eine Karte, wieder laufen zu können. In seinem Herzen sagt er sich: Wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut. Ich wäre nie mehr unglücklich. Ich würde nie mehr klagen, wenn ich wieder laufen könnte. Doch Jesus sagt, mein Sohn, da irrst du dich. Das klingt hart, aber es ist zutiefst wahr. Jesus sagt, wenn ich nur deinen Körper heile, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte mal 2 Monate, warte mal 4 Monate. Das Hochgefühl, was du da hast, ist nicht von Dauer. Die Wurzeln der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen reichen sehr tief. Und da gibt es eine Frau, die heißt Cynthia Hamel, eine Amerikanerin, die hat über diesen Schaden, den diese Unzufriedenheit, die wir oft im Herzen haben, anrichtet, geschrieben, und zwar für das New Yorker Kulturmagazin Village Voice. Und ein ihrer Artikel, der hat es total in sich. Sie hat im Laufe ihres Lebens ganz unterschiedlich etliche Menschen kennengelernt, die sich als Schauspieler durchschlugen, nebenbei in Restaurants und an Theaterkassen jobbten, um ihre Rechnungen bezahlen zu können und dann plötzlich berühmt wurden. Jahrelang hatten sie gesagt, wenn ich nur Karriere machen könnte, wenn ich nur dies hätte und jenes schaffte, dann wäre ich glücklich. Sie waren wie so viele andere gestresst, ruhelos, unzufrieden. Aber, so schreibt Hamel, als sich dann ihr tiefster Herzenswunsch erfüllte, wurden sie unerträglich, labil, launisch, manisch. Sie waren nicht nur, wie man erwarten könnte, arrogant, es war viel schlimmer. Diese Menschen waren jetzt noch unglücklicher als zuvor. Und sie schreibt, ich zitiere, ich habe Mitleid mit den Stars. Echt früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren die, die berühmt werden wollten. Sie arbeiteten und kämpften. Und als sie dann berühmt geworden waren, hätten sie am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt. Weil das Große, für das sie so gekämpft hatten, diese Berühmtheit, die alles so wunderbar machen und ihr Leben erträglich machen und ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen würde, eingetreten war und nichts anderes geworden war. Sie waren immer noch sie selber. Und diese Enttäuschung, so schreibt sie, macht sie zu unausstehlichen Jammerlappen. Diese Stars hatten das bekommen, von dem sie das große Glück erhofft hatten. Und das hatte sie nicht glücklich gemacht. Und dann bringt diese Frau, Frau Hamel, so heißt sie, einen Hammersatz. Sie sagt, ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Wisst ihr, was Jesus zu dem Gelähmten sagte? Ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass dein größter Wunsch sich erfüllt hat. Die Bibel sagt, dass unser größtes Problem ist, dass wir unsere Identität auf etwas anderes bauen als auf Jesus. Ob es um beruflichen Erfolg geht, ob es um Karriere geht, ob es um Beziehung geht, ob es um irgendetwas anderes geht oder darum geht, auch laufen zu können. Wir sagen, wenn ich das kriege, wenn ich meinen tiefsten Wunsch erfüllt bekomme, dann wird alles gut. Du kannst dir all das einsetzen, nachdem du dich sehnst und wonach du begehrst. Doch wenn wir das tun, erwarten wir, dass das, was wir uns da wünschen, uns aus dem Loch der Enttäuschung, der Unzufriedenheit und Frustration herausziehen wird. Wir machen unseren Wunsch zu unserem Erlöser. Versteht ihr? Wir würden das natürlich nie so ausdrücken, aber so ist es. Erfüllt der Wunsch sich dann nie richtig, sind wir wütend, unglücklich und leer. Und wenn er sich erfüllt, fühlen wir uns hinterher noch leerer, noch unglücklicher, weil wir unseren tiefsten Wunsch pervertiert haben. Indem wir ihn zu unserem Heiland gemacht haben, jetzt, wo er endlich erfüllt ist, springt uns der nächste Wunsch an. Jesus sagt, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du enttäuscht, wenn du mich enttäuschst, werde ich dir immer vergeben. Ich bin der einzige Erlöser, der das kann. Aber es ist schwer, das wirklich zu begreifen, und viele von uns wenden sich ja Gott zu und auch der Kirche, der Gemeinde, weil wir Probleme haben. Wir bitten Gott, uns durch unsere Krise hindurch zu helfen, damit wir anscheinend anschließend weitermachen können mit unserer Selbsterlösung und unserem, wenn ich nur das kriege, dann Punkt, Punkt, Punkt. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass unser Problem ja darin besteht, dass wir das Heil von etwas anderem erwarten als von Jesus. Und wenn wir zu Jesus gehen und ihm sagen, das ist mein tiefster Wunsch, antwortet er fast immer, dass wir noch tiefer gehen müssen. Weiß nicht, wer von euch C.S. Lewis kennt? Kennt jemand C.S. Lewis? Ja? Ah, okay. Narnia ist ein Begriff, ja? Die Reise auf der Morgenröte, wer hat den Film gesehen? Ah, super, gut, dann habe ich dann eine Möglichkeit, euch da auch zu erreichen. Also C.S. Lewis hat dies in seiner Reise auf der Morgenröte sehr anschaulich gemacht. In dem Buch gibt es einen Jungen, den kennt ihr bestimmt alle namens Eustachius, den alle hassen und der auch alle hasst. Er ist egoistisch und bösartig und niemand kommt mit ihm klar. Dann kommt er plötzlich auf wunderbare Weise auf dieses Schiff, das Morgenröte heißt und das auf großer Fahrt ist. Und als das Schiff an einer Insel anlegt, macht Eustachius einen Erkundungsgang und findet eine Höhle, die voll von Gold, Edelsteinen und Diamanten ist. Er denkt, jetzt bin ich reich. Und weil er so ist, wie er ist, ist sein nächster Gedanke, wenn ich das Geld habe und wenn ich die Diamanten habe und wenn ich dann wirklich reich bin, dann kann ich es allen so richtig heimzahlen. Allen, die ihn ausgelacht, ihm auf die Füße getreten, ihn beleidigt haben, werden jetzt ihr Fett abkriegen. Er schläft schließlich auf dem Schatz ein, aber das, was er nicht weiß, ist der Schatz eines Drachen. Und weil er mit Drachengedanken in seinem Herzen einschläft, ist er, als er aufwacht, selber ein Drache geworden. Groß, hässlich, furchterregend. Er erkennt alsbald, dass es keinen Ausweg aus seiner Lage gibt. Er kann nicht zurück auf das Schiff. Er wird allein auf dieser Insel bleiben müssen, für den Rest seines Lebens ein scheußlicher Drache. Er sinkt in eine tiefe Verzweiflung. Und dann kommt eines Tages der große Löwe Aslan, der ein Bild für Jesus ist übrigens, führt Eustachius zu einem klaren Quellteich und befiehlt, sich auszuziehen und hineinzusteigen. Eustachius begreift, was er da ausziehen soll, nämlich die Drachenhaut. Und er fängt an, sich an den Schuppen zu kratzen, zu reißen, und siehe da, sie gehen ab. Und nach einer Weile hat er die ganze Haut abgepellt, nur um zu entdecken, dass unter ihr eine zweite Drachenhaut ist. Er versucht es ein zweites und ein drittes Mal. Doch das Ergebnis ist immer das gleiche. Schließlich sagt der Löwe, ich werde dich ausziehen müssen. So, und jetzt kommt ein Zitat von Eustachius, lasst euch da mal mit hineinnehmen. Er erzählt das aus seiner Sicht. Ich hatte ziemlich Angst vor seinen Tatzen. Das kann ich dir sagen, aber ich war inzwischen völlig verzweifelt. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ginge bis ins Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, da schmerzte es schlimmer als alles, was ich jemals gespürt habe. Also er zog das schreckliche Zeug einfach ab, so wie ich dachte, ich hätte es die dreimal vorher getan. Bloß hat es da nicht wehgetan. Und da lag es auf dem Gras, nur war diese Haut sehr viel dicker und dunkler und warziger als die vorherigen. Dann packte er mich und warf mich ins Wasser, es brannte wie die Hölle. Aber nur für einen Augenblick, und dann sah ich, ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Das Problem ist ja nicht unser tiefster Wunsch als solcher. Es ist völlig in Ordnung, dass der Gelähmte wieder laufen möchte, dass die Schauspieler Erfolg haben möchten. Dass Eustachius endlich geliebt und geachtet werden wollte. All das ist nachvollziehbar. Das Problem war, dass sie dachten, dass die Erfüllung unseres tiefsten Wunsches uns erlösen würde. Und es ist wichtig zu lernen, Jesus unseren Erlöser sein zu lassen. Und zwar nicht auf eine oberflächliche Art, Als Jesus zu dem Gelähmten sagte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, tat er etwas Unerwartetes. So unerwartet, dass es zu einem ersten Zusammenstoß mit den führenden Frommen seiner Zeit führte. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, Markus 2, 5 bis 8, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Jesus kennt unsere Gedanken, kennt die tiefsten Motive unseres Herzens. Und hier die der Schriftgelehrten. Als er zu dem Gelähmten sagte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, sind sie empört und halten das für Gotteslästerung. Weil er sich etwas anmaßt, was nur Gott tun kann. Sünden vergeben, das kann doch nur Gott selber und sie haben völlig recht. So, jetzt stellen wir uns mal folgende Szene vor. Auch wieder so ein praktisches Beispiel. Also, drei Männer streiten sich. Thorsten, Walter und Gabriel. Plötzlich verpasst Thorsten dem Walter einen Kinnhaken. Darauf tritt Gabriel vor und sagt Thorsten, ich vergebe dir, dass du Walter einen Kinnhaken verpasst hast, einen reingehauen hast, Schwamm drüber. Was wird Walter antworten, wenn er sich abgeregt hat? Er wird sagen, Gabriel, du kannst Thorsten nicht vergeben. Das kann nur ich. Er hat mich geschlagen und nicht dich. Wir können nur Sünden vergeben, die sich gegen uns gerichtet haben. Wenn also Jesus zu dem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er damit auch, du hast dich gegen mich versündigt. Der Einzige, der das zu einem Menschen sagen kann, ist sein Schöpfer. Und indem Jesus diesem Menschen vergab, erhob er also den Anspruch, und das wussten die Schriftgelehrten, dass er der allmächtige Gott ist. Dass er der Schöpfer des Universums ist. Sie begriffen, dieser Mann behauptet nicht nur ein Wundertäter zu sein, er hält sich selbst für den ich bin. Kein Wunder, dass sie wütend waren. Was antwortet Jesus auf ihre Gedanken? Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur sowas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Natürlich, Jesus hatte damals die Macht, den Körper des Gelähmten zu heilen. So wie er heute die Macht hat, uns die Beförderung zu geben, die wir ersehen, oder das große Auto zu geben, das wir haben wollen, oder das Haus, oder die Beziehung, die Anerkennung, nach der wir uns so sehr sehen. Keine Frage, er hat die Vollmacht, jedem von uns zu geben, worum wir ihn bitten und das sofort. Aber Jesus weiß, dass das nicht tief genug ginge. Er weiß genau, ob wir ein Gelähmter im Rollstuhl sind oder ein Schauspieler, der auf den großen Durchbruch hofft oder ein Schauspieler, dem der Durchbruch gelungen und der berühmt geworden ist. Wir brauchen nicht jemanden, der uns alle unsere Wünsche erfüllt. Das würde uns nicht helfen. Wir brauchen jemanden, der mehr tut, jemanden, der gründlich und liebevoll die Drachenhaut unseres alten Ichs, unserer Ich-Bezogenheit von uns abschält und die Sünde wegnimmt, die uns versklavt und selbst unsere besten Sehnsüchte pervertiert. Kurz, wir brauchen Vergebung und das wirklich in der Tiefe. Nur so kann unsere Unzufriedenheit geheilt werden. Und dazu braucht es mehr als einen Wunderheiler. Es braucht einen Retter. Und Jesus weiß, dass er in den Tod gehen muss, wenn er unser Retter werden will. Wenn du das, was du für deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte hältst, in diesem Sinne hinterfragst, wird Jesus dir zeigen, dass unter diesen Wünschen, die du hast, egal was es ist, ein noch tieferes, echteres Sehnen verborgen liegt. Die Sehnsucht nach ihm selber. Und du wirst erleben, dass er dir diesen tiefsten Wunsch nicht nur gewährt, sondern dass er selber, Jesus selber, seine Erfüllung ist. Gott wird dir nicht den bösen Streich spielen, dir immer deine tiefsten Wünsche zu erfüllen. Das wäre für mich wahrscheinlich nicht gut und für euch auch nicht. Sondern er wird dir stattdessen zeigen, dass du dich die ganze Zeit nach ihm gesehnt hast. Dass das dahinter steht. Und ich wünsche uns allen die Erkenntnis aus Psalm 16, Vers 2. Ich sagte zum Herrn, mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. Amen.